Danke, dass wir jetzt in der Stille zu dir kommen dürfen an diesem Sonntagmorgen. Und ich bitte dich, dass du redest durch dein Wort, dass du mir Gnade schenkst zu predigen. Und ich bitte dich, dass du es übersetzt auch in unsere Herzen hinein, dass du uns stärkst und kräftigst für die kommende Woche, dass wir dich immer mehr erkennen mit unseren Augen, dass wir deine Stimme immer besser hören mit unseren Ohren und dass unser Herz weich wird, dir zu vertrauen. Amen. Amen. Wir sind im vierten Teil unserer Reise durch das Markus-Evangelium. In 6 Predigten untersuchen wir die Botschaft und das Leben von Jesus Christus. Er hat die Welt so entscheidend verändert, dass sogar unsere Zeitrechnung nach ihm sich auf ihn bezieht. Vor Christus, nach Christus. Mit Jesus hat eine neue Zeit begonnen. Und das ist genau auch seine Botschaft. Eine neue Zeit hat begonnen. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, hat er verkündigt. Gott ist nicht mehr weit weg, sondern wohnt wieder unter uns Menschen. Der Himmel ist offen und deswegen auch hier diese Taube, die bei Jesu Taufe vom Himmel herab kam. Der Himmel ist offen. Und die Geschichte bei diesem Teil, die wir untersucht haben, war auch mit einem offenen Dach. Eben der Himmel ist offen, aber auch dieses Dach, wo 4 Männer ihren gelähmten Freund zu Jesus gebracht haben, damit er dort geheilt wird. Und Jesus hat ihm seine Sünden vergeben und ihn geheilt. Und diese Geschichte erinnert uns eben daran, der Himmel ist offen und Jesus kam, um die Menschheit wiederherzustellen. Die Beziehung zu Gott wiederherzustellen, die Beziehung zu unseren Mitmenschen, zu uns selber und Heilung zu bringen an Geist, Seele und Leib. Im zweiten Teil beschreibt Markus, wie diese wiederherstellende Kraft wirkt. Und sie wirkt durch das Wort Gottes. Wenn wir Menschen diesem Wort vertrauen, das er spricht, dann wächst daraus so ein Baum, neues Leben. Und die Geschichte, die wir hörten, war die vom vierfachen Ackerboden, wo das Wort Gottes wie so Samenkörner auf den Ackerboden ausgestreut wird, in unseren Herzensboden und dort Frucht bringt. Einiges bringt Frucht, aber Jesus ist realistisch. Das Wort kann nicht überall seine Kraft entfalten. Es gibt Bereiche, da wird das Wort Gottes geraubt, an anderen Orten verdorrt es oder erstickt. Und deswegen geht es im dritten Teil um das Training. Um das Herzenstraining. Wie kann unser Herz weich werden, so dass es Frucht bringt? Weil auch die Herzen von den Nachfolgern sind nicht einwandfrei, sondern stehen auch in der Gefahr, verhärtet zu werden, dass keine Frucht entsteht. Und wir haben uns letzten Sonntag dieses Bild angeguckt, wo Jesus mit seinen Jüngern auf dem See Genezareth ist in einem Boot. Und die Jünger sind aufgeregt, weil sie nur ein Brot für 13 Männer haben und das zur Mittagszeit. Und sie machen sich Sorgen. Und Jesus spricht dann zu ihnen, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und des Herodes. Der Sauerteig der Pharisäer ist diese Warnung vor äußerlicher Religion, dass die Beziehung zu Gott nur auf Tradition, auf Gesetzen und auf Riten beruht, aber dass das Herz gar nicht mit dabei ist. Und der Sauerteig des Herodes ist die Warnung Jesu vor Menschenfurcht. Herodes hat in seinem Herzen erkannt, Johannes der Täufer war ein Mann Gottes, aber es war ihm unangenehm. Und er fürchtete die Meinung der Mitmenschen und deswegen ließ er Johannes den Täufer umbringen, zum Schweigen bringen. Und so kann sich das Wort Gottes nicht mehr in seinem Leben entfalten. Das Training der Jünger, um einen weichen Herzensboden zu bekommen, ist nah an Jesus dran zu bleiben, eben auch in Krisen, wenn man im Boot sitzt und man hat zu wenig gerade, nur ein Brot. Und dann zu Jesus zu kommen, zu vertrauen, Herr, du bist mein Messias, ich vertraue dir, dass du mich jetzt retten wirst. Und eben nicht nur theoretisch, sondern auch im Herzen. Und das braucht Training, weil es kommen immer wieder Krisen in unserem Leben, es sind immer wieder neue Herausforderungen, wo wir das durchbuchstabieren dürfen oder müssen, zu Jesus zu kommen und zu vertrauen, dass er mein Retter ist. Letzte Woche hatte ich mein Auto zur Inspektion hier in der Werkstatt. Und ich bin da dahin gefahren und dann sind wir so durchgegangen, da dieses Serviceheft, was zu machen sei. Und dann erklärte mir das, was alles zu machen ist. Und dann habe ich es wiederbekommen und dann erzählte mir noch mehr, was zu machen sei, über kurz oder lang und ganz ausführlich, was zu tun sei, wenn ich es denn lange fahren möchte, um es wiederherzustellen. Und der Verkäufer redet da so die ganze Zeit, aber ich bin immer nur mit halbem Ohr mit dabei, weil die ganze Zeit in meinem Inneren die Frage schwingt, du erzählst es so schön, aber was kostet das? Das ist ja alles super, was du mir da erzählst, was ich machen müsste, aber was kostet das? Sag mir doch endlich den Preis, dann wird es für mich interessant. Diese ganze Liste, ja, ist, ich weiß, dass man das machen müsste, aber was kostet das? Was kann ich noch schieben? Was muss unbedingt sein? Und wahrscheinlich ging es den Römern damals auch so. Und Markus kommt jetzt auch hier zum Preis. Dass wenn wir diese tolle Nachricht von Jesus hören über Wiederherstellung der Menschheit, diese tolle Botschaft und diese Kraft, die da wirkt im Wort Gottes, und dass Jesus uns trainieren möchte. Aber was kostet das Ganze, mit Jesus unterwegs zu sein? Was kostet die Wiederherstellung der Menschheit? Und darum geht es eben heute. Vierter Teil, der Preis. Wir lesen Markus 8, den Vers 31. Jesus sprach mit seinen Jüngern zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn vieles erleiden müsse und von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werde. Er werde getötet werden und 3 Tage danach auferstehen. Das ist die erste Leidensankündigung im Markus-Evangelium. Und es gibt noch 2 weitere. Die sind alle in diesem Teil der Preis, in diesen 3 Kapiteln. Und mit diesen Leidensankündigungen wird deutlich, der Tod Jesu am Ende war kein Unglück, keine tragische Fügung, kein Unfall. Er hatte nicht einfach Pech, sondern es war Gottes Plan. Es war Gottes Plan von Anfang an, den Preis für die Wiederherstellung der Menschheit selbst zu zahlen, durch den Tod seines Sohnes Jesus Christus. Es gibt ein Gesetz Gottes im Umgang mit Schuld und das lautet, dass Schuld vor Gott nur mit Blut bezahlt werden kann. Wir haben das Leben verwirkt und es muss ein anderes Leben dafür hergegeben werden, damit diese Schuld getilgt werden kann. Steht im Hebräerbrief, im Alten Testament, da zieht sich das durch. Und Jesus, der Sohn Gottes, ist bereit, diesen Preis für uns zu bezahlen, für die Wiederherstellung. Am Kreuz, da saugt er die ganze Sünde der Welt wie ein Schwamm auf und nimmt sie mit in den Tod. Er steht nach 3 Tagen wieder auf. Aber die Sünde bleibt dort im Grab. Und die Botschaft und das Leben von Jesus, wenn man es so in 2 Sätzen zusammenfassen will, die lautet, Jesus, der Sohn Gottes, kam auf die Welt, um eine neue Ära einzuläuten, die Wiederherstellung der Menschheit, damit wir in Ewigkeit zusammen mit Gott leben können. Und Jesus bezahlt dafür mit seinem Leben. Die restlichen 3 Jahre Ausbildungszeit Das war Training für uns, für seine Nachfolger, damit sie den Prozess der Wiederherstellung dann durchführen können. Jesus macht 3 Jahre Ausbildungszeit, das dauert ja bei uns auch 3 Jahre, und dann zahlt er den Preis. Das ist sein Auftrag. Man wundert sich ja manchmal, warum Jesus nur so kurz gelebt hat, so 33 Jahre. Hätte er nicht länger leben können? Aber es war sein Auftrag, sein Lebensauftrag, 3 Jahre Ausbildung für seine Nachfolger und dann den Preis zu zahlen. Das reicht. Jetzt sind wir wieder dran, weiterzumachen. Also den eigentlichen Preis, die eigentlichen Kosten für die Wiederherstellung hat Jesus gezahlt. Und das ist eine gute Nachricht. So wie es eine gute Nachricht wäre, wenn der Autoverkäufer mir gesagt hat, hier, das muss man alles machen, aber unser Autohaus zahlt alles. Wow, das ist toll. Da gehe ich gerne wieder hin. Und sie übernehmen alles. Aber da, bei so einer guten Nachricht, da will man ja zweimal wissen, also ist ja schon zu gut, ist da nicht doch ein Haken? Gibt es nicht doch irgendwelche Kosten, die jetzt noch auf mich zukommen? Und Jesus ist da auch ganz ehrlich. Er sagt uns, was für Kosten auf seine Nachfolger zukommen. Markus 8, Vers 34, ein bisschen später. Dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte: Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen. Kommt gleich. Erster Teil A, wollte ich lesen. Wenn jemand mein Jünger sein will. Das ist ganz wichtig. Jesus zwingt niemanden zur Nachfolge. Er bedrängt niemanden, bezirzt niemanden. Er weiß, was er anbietet und er weiß, was es kostet. Und wir haben die Entscheidung, dieses Angebot anzunehmen oder woanders hinzugehen, in eine andere Werkstatt. Er verkauft uns nicht irgendwas Tolles und dann irgendwo kommt das Kleingedruckte hinterher. Er legt alles ehrlich auf den Tisch. So ist es. Er geht mit dem Preis nicht runter. Er zahlt ja eh alles. Wir dürfen entscheiden. Und ich denke, das ist auch wichtig für uns. Auch wir brauchen niemanden zu bedrängen, wenn wir von Jesus erzählen. Wir brauchen niemanden überreden. Früher hat man Leute ja noch gezwungen mit dem Schwert oder irgendwie so. Also die haben das Evangelium hier nicht verstanden. Wir dürfen werben. Man darf uns auch die Dringlichkeit der Entscheidung abspüren. Das denke ich schon. Aber die Entscheidung für Jesus muss jeder alleine treffen. Unsere Aufgabe ist es zu informieren, dass unsere Mitmenschen eine fundierte Entscheidung treffen können. Aber wir dürfen sie nicht überreden. Mach's doch mir zuliebe, weil die Kosten muss dann jeder selber auch tragen. Und wir können diese Entscheidung auch nicht für unsere Kinder übernehmen, weil Jesus jeden selber fragt, willst du mir nachfolgen? Und deswegen finde ich es bei uns auch eine gute Tradition, dass wir Menschen erst taufen, wenn sie diese Entscheidung selber treffen können. Wenn sie selber sagen, ja, ich will Jesus nachfolgen. Und als Zeichen taufen wir dann. Und jetzt kommen wir zu den Kosten. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Was heißt das jetzt im Einzelnen? Sich selbst verleugnen heißt nicht, dass ich mich auflösen soll. Wir haben heute in diesem Wochenspruch auch gehört, Gott widersteht dem Hochmütigen und dem Demütigen schenkt er Gnade. Und es ist manchmal eben so ein Bild unter Christen entstanden, demütig heißt sein Licht unter den Scheffel stellen, sich selbst verleugnen, wenn jemand applaudiert früher, nein, der Herr ist alles der Herr und nicht mich und ich bin doch nur ein ganz kleiner und schlechter Mensch. Immer nur so, ich müsste mich auflösen, die anderen emporheben. Wenn Gott gewollt hätte, dass wir uns auflösen, hätten uns gar nicht machen brauchen. Es gab eine Zeit, da war Gott ohne uns und es hat ihm nicht gefallen. Und er sagt, lasst uns Menschen machen. Es geht also bei diesem sich selbst verleugnen nicht, dass es dich nicht geben soll. Sondern sich selbst verleugnen heißt, dass ich meine menschlichen Vorstellungen loslasse, wenn sie mit Gottes Vorstellungen im Widerspruch stehen. Gott hat Vorstellungen, wir haben Vorstellungen. Mit diesem Beispiel vom Auto. Wir kommen dahin in die Werkstatt und der Mechaniker, der Meister, der hat genaue Vorstellungen, wie mein Auto zu sein haben sollte. Der ist der Fachmann. Ich wusste gar nicht, dass es, wie es um mein Auto bestellt ist. Aber er hat da drunter geguckt, oh, hier und da und so. Und so hat Gott viel den besseren Einblick in unser Leben, was gemacht werden sollte, damit wir nicht irgendwann eine Panne haben oder ein Unglück passiert. Und wenn wir die Vorstellung haben, ach, das ist doch überhaupt nicht so schlimm, ach, das bisschen Rost hier oder dieser kleine Haarriss, so tragisch muss man das nicht nehmen. Und wenn dann Gott aber sagt, das ist wirklich dringend, also wenn du das nicht reparieren lässt in deinem Leben, wenn du da nichts änderst in dieser Haltung, dann gibt es eine Katastrophe. Das macht mir auch nicht die Ehre, weil du sagst dir überall, du bist in meiner Werkstatt und fährst mit so einem Wagen rum. Wir Menschen wünschen uns ja alle Frieden auf Erden. Aber am liebsten so, dass sich alle anderen um uns ändern und ich kann bleiben, so wie ich bin. Aber es geht nicht, dass wir uns Frieden auf Erden wünschen und ich bleibe ein Stinkstiefel. Gott sagt, wir fangen bei dir an. Der Frieden auf Erden, der fängt in deinem Herzen an. Schauen wir mal, dass du Frieden in deinem Herzen bekommst, dass sich da alles wunderbar fügt, dass dein Auto gerichtet wird und dann kann sich der Rest auch ändern. Und so gibt es da unterschiedliche Vorstellungen, die Markus dann beschreibt. Sünde in unserem Leben. Und wenn Jesus sie aufdeckt, stehlen geht nicht mehr oder lügen, Ehebrechen. So die 10 klassischen Gebote einfach mal, dass wir uns da an Gottes Vorstellungen anpassen. Das heißt einfach sich selbst verleugnen, zu tun, was er will, dem Mechaniker zu vertrauen, wie unser Auto, wie unser Leben auszusehen hat. Sein Kreuz auf sich nehmen. Wenn damals im Römischen Reich jemand gekreuzigt wurde, dann musste er den Querbalken zur Hinrichtungsstätte tragen. Das sehen wir kennen ja die Kreuzigung von Jesus. Auch Jesus musste sein Kreuz nach Golgatha tragen. Und auf diesem Weg, da wurde er verspottet, verhöhnt von der Menge. So durfte also der Verbrecher damals bei den Römern erst nochmal mitbekommen, was er Schlimmes gemacht hat, wurde ausgepeitscht, verspottet. Und sein Kreuz auf sich nehmen, das heißt auch, dass Nachfolger Jesu mit Spott und Hohn, mit Martyrium rechnen müssen. Nicht immer. Wir können dankbar sein, dass wir in einem freien Land sind, aber es kann die Folge sein, dass wir ausgelacht werden, verspottet. Das heißt, was, du bist in der Jesuswerkstatt? Ah, brauchen wir nicht. Ich repariere meine Autos selber. Kann ich selber, bin selber gut. Da kann man die Autos noch toll aufpimpen und wunderbar. Du hältst dich wohl für was Besseres. Da muss man nämlich sein Auto immer waschen, dass das so glänzt. Wir fahren unser Auto lieber dreckig. Und so kann man, auch wenn man mit Jesus unterwegs ist, mit Unverständnis rechnen. Es kann sein, und das sind die Kosten, auf die Jesus von Anfang an warnt. Es ist schön, wenn es nicht kommt, aber es kann sein, dass du Spott und Hohn aushalten musst. Und dann ist die Frage, bleibst du trotzdem bei Jesus in seiner Werkstatt? Oder sagst du, nee, ach, wenn alle anderen lieber mit Beulen rumfahren im Auto, dann mache ich das auch. lieber. Das Ziel von Jesus ist übrigens nicht Selbstverleugnung und Märtyrium. Das ist nicht das Ziel, dass Jesus das möchte für unser Leben. Wir brauchen uns nicht selbst zu geißeln oder selbstfertig zu machen, wie das Martin Luther am Anfang noch getan hat, dass er gemeint hat, Buße tun heißt, sich selbst zu schlagen, sich selbst zu geißeln. Überhaupt nicht. Das kommt von anderen von selber. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel von Jesus ist das Dritte. Folge mir nach. Das sind die Kosten. Folge mir nach. Und Jesus nachzufolgen heißt, ihm zu vertrauen, sich von ihm immer mehr abhängig zu machen, seinem Urteil eben zu vertrauen. Jesus hat es uns vorgelebt in der dreijährigen Zeit. Er war total abhängig vom Vater. Er hat nur getan, was er den Vater tun sah. Er ging den Weg ans Kreuz. Und obwohl im Garten Gethsemane, da hat alles in ihm geschrien, eigentlich möchte ich leben, ich möchte das nicht. Jesus war nicht fröhlich und ging da ans Kreuz und fand toll. Na, überhaupt nicht. Aber er hat gesagt, Herr, mein Vater, dein Wille geschehe und nicht meiner. Und so musste auch Jesus lernen, sich selbst zu verleugnen, den Willen des Vaters zu tun, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Auch Jesus musste da durch und seine Nachfolger dann genauso, dass wir mit ihm unterwegs sind. Bei dem Nachfolgen, da geht es um ein Loslassen. Alles loslassen, was mich hindert, ganz nah bei ihm zu sein. Das ist die Selbstverleugnung. Und Nachfolge hat auch was mit Bewegung zu tun. Jesus sagt nicht, wenn jemand mein Jünger sein will, dann soll er Christ werden oder Baptist. Irgendwie so ein Zustand. Bist getauft und dann bist du das. Nein, wenn jemand mein Jünger sein will, der folge mir nach. Der geht in einen Prozess hinein, in eine Bewegung, mit Jesus unterwegs zu sein. Und es ist täglich wieder neu die Frage an mich, will ich heute Jesu Jünger sein? Was sagt er heute zu mir? Wo ist es heute dran hinzugehen? Was ist heute an meinem Lebensauto zu reparieren zum Beispiel? Oder es geht ja nicht nur um ein tolles Auto zu haben, sondern mit diesem Auto was zu machen. Wo kann Jesus mit mir heute hinfahren? Wohin geht's heute? Was kann ich Gutes tun heute mit meinem Lebensauto? Das sind die Kosten. Sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und Jesus nachzufolgen, in Bewegung bleiben. Wie können wir uns diesen Teil merken für die kommende Woche? Man kann diesen Vers auswendig lernen, der ist sicher gut. Markus 8, 34, wenn jemand mein Jünger sein will, sich selbst verleugnen, Kreuz auf sich nehmen, mir nachfolgen. Das sind drei Punkte, die kann man sich vielleicht merken. Und es ist immer gut, also mir hilft es, eine Geschichte damit zu verbinden, so ein Bild auch noch vor Augen zu haben. Da kann man sich das mit der Autowerkstatt merken oder ein biblisches Bild dazu, eine biblische Geschichte. Die möchte ich euch erzählen. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs auf den staubigen Straßen von Galiläa. Und als er da unterwegs war, da kommt ihnen plötzlich ein junger Mann entgegen und wirft sich vor ihm vor die Knie und fragt, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und das ist eine gute Frage. Und es geht ja nicht nur um ewiges Leben im Sinne von Quantität, wie kann ich Millionen von Jahren leben, sondern wie kann ich qualitativ gut leben? Und diese Frage beschäftigt uns ja auch alle. Alle Menschen hier wollen fragen, wie kann ich erfüllt leben? Das ist diese Frage nach dem ewigen Leben. Und wir kürzen die Geschichte ein bisschen ab Und wir hören von diesem jungen Mann, wie er sich an alle Gebote Gottes hält, was er tut, um ewiges Leben zu bekommen. Und heute würde man ergänzen, ja, ich fahre auch kein Diesel mehr, sondern ein E-Auto. Ich esse nur Bio-Qualität. Vielleicht ist er sogar Vegetarier. Seine Kleidung ist nur fair gehandelt. Auch heute gibt es ja ganz viele Gesetze, was man einhalten muss, um ewiges Leben zu erhalten. Sport treiben, genug schlafen, Yoga machen und alles Mögliche. Das sind ja auch alles Gesetze. Und da ist er richtig bemüht und er sagt, das habe ich alles gehalten. Und dann heißt es, Jesus sah ihn voller Liebe an. Jesus liebt Menschen, die auf der Suche sind und die diese Frage bewegen. Wie kann ich ein erfülltes Leben bekommen? Und Jesus sieht in das Herz des jungen Mannes. Er kommt jetzt nicht mit irgendwelchen Prinzipien daher. Da hat er schon genug. Er sieht ihn in sein Herz und sagt, geh, verkaufe alles und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Jesus gibt jetzt diesem Mann nicht das 11. Gebot. Verkauf all deinen Besitz. Es ist ein Gebot für ihn. Weil genau hier bei dem Reichtum dieses jungen Mannes der Knackpunkt war, was hat ihn ferngehalten von dieser Abhängigkeit von Jesus? Wir können alles machen, alle Prinzipien, alle Gebote Gottes halten und trotzdem mit unserem Herz auf uns selber vertrauen und kommen nicht in diese Abhängigkeit von Jesus hinein. Und hier war bei diesem reichen Mann der Knackpunkt. Das hat Jesus gesehen. Deswegen die Anwendung dieser Botschaft ist nicht, verkauft alle euer Geld und gebt es den Armen. Gebt es her. Das war spezifisch für diesen jungen Mann. Es kann für dich auch gelten. Es gab auch einen reichen Mann, der wurde da in England, zu dem hat Gott das auch gesprochen. Er wurde ein großer Missionar. Der hat alles verschenkt. Das muss Gott dir schon persönlich auch sagen. Und so war es für diesen jungen Mann, sich selbst verleugnen hieß, ich gebe meinen Reichtum her. Weil das der Meister der Werkstatt sagt, dass ich so wirklich in die Erfüllung hineinkomme. Und dann zu vertrauen, dass Jesus mich versorgt. Und bei dir kann das was ganz anderes sein, was du loslassen musst, wenn da noch diese Sehnsucht nicht gestillt ist. Vielleicht ist das eine Bitterkeit oder ein Groll, irgendeine Wunde, die da noch eitert, wo du sauer bist auf Gott. Und die ihm hinzuhalten und loszulassen, zu vertrauen, Gott ist auch fähig, diese Wunde zu heilen. Oder irgendeine bestimmte Sorge, die du immer mitträgst. Eben, es geht nicht darum, sorglos zu sein, sondern diese Sorge, die mich abhält, Jesus ganz zu vertrauen, ihm anzuvertrauen. Und dann kann der Friede einziehen. Hans-Peter Reuer, ein bekannter Redner, der hat mal gesagt, er ist auch Bergführer, Kletterer, nur wer loslässt, kann gehalten werden. Und wenn, ich weiß nicht, ob ihr schon mal klettern wart, dieser Punkt des Loslassens beim Abseilen, das ist ein ganz entscheidender und schwieriger Moment für viele. Da hängt man am Felsen und klammert so richtig fest und will sie nicht loslassen. Aber die Freiheit beim Abseilen, beim Klettern kommt, wenn man loslässt, sich ins Seil fallen lässt und dann hat man richtig Freude dran, weil das Seil einen hält. Nur wer loslässt, wird gehalten. Wenn Jesus uns auffordert, was loszulassen, dann immer nur, weil er unsere Hände neu füllen möchte mit noch mehr. Und deswegen spricht er zu seinen Jüngern. Jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker zurücklässt. Das sind alles Sachen, die man vielleicht loslassen muss, um Jesus nachfolgen zu können. Der bekommt alles hundertfach wieder. Jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker, wenn auch unter Verfolgungen, wenn auch unter diesem Kreuz, das wir tragen müssen, und in der kommenden Welt das ewige Leben. Das ist die Verheißung der Kosten. Es kostet schon was, loszulassen. Aber der große Lohn ist, dass er uns die Hände füllt, weil er hat den ganzen Preis bezahlt für ein komplettes, wiederhergestelltes Auto. Und Jesus weiß um alles, was wir brauchen in unserem Leben. Und er gibt uns gerne. Er nimmt uns nicht weg, um uns zu quälen, sondern um uns zu beschenken. Amen.